Live after Lehramt.
Fakt ist, nichts davon wird für dich passieren, wenn du passiv bleibst. Nichts. Außer, und das tut jetzt weh, außer die Dienstunfähigkeit. Die könnte unter Umständen passieren, wenn du nichts tust. Und auch das ist überhaupt nicht böse gemeint. Das ist kein Szenario, das ich jemandem wünsche. Aber aktive Karrieregestaltung möchtest du ja vielleicht machen, bevor du das Gefühl hast, du bist jetzt nur noch Spielball, weil du nicht mehr in deiner Kraft bist, etwas zu gestalten.
Live after Lehramt, der Schulfrei-Podcast über Hürden im Beruf, berufliche Neuorientierung und Existenzgründung für Lehrerinnen und Lehrer. Dein wöchentlicher Befreiungsschlag aus der beruflichen Unzufriedenheit.
Hallo ihr Lieben, in der heutigen Folge soll es um Möglichkeiten gehen, verbeamtet zu bleiben, aber nicht mehr zu unterrichten. Dementsprechend richtet sich diese Folge vorrangig an Hörerinnen und Hörer, die verbeamtet sind. Denn hey, ich kenne ja meine Pappenheimer. Wer einmal auf Lebenszeit verbeamtet ist und im Beruf strauchelt, der würde ja schon gerne trotzdem noch verbeamtet bleiben und dann vielleicht aber nicht mehr unterrichten. Denn der Unterricht ist es, von dem bei vielen Personen der hohe Leidensdruck ausgeht. Die hohe Schlagzahl, die hohe Stressbelastung, die hohe Lärmbelastung, die hohe soziale Reibung. Und man sucht so nach Nischen, vor diesen Akutbelastungsfaktoren zu fliehen und sich irgendwohin zurückzuziehen auf einen Posten, eine Rolle, wo kein Unterricht mehr stattfindet oder nur noch ganz wenig Unterricht stattfindet. Von dem ganz wenig Unterricht stattfindet, ja, da rede ich heute bedingt, sondern ich beleuchte Möglichkeiten und Grenzen im Beamtensystem nicht mehr zu unterrichten und das halt sich dauerhaft so einzurichten. Denn es ist ja schön, wenn du irgendwie mal jetzt ein Jahr in Elternzeit bist, aber dann kommst du ja trotzdem wieder in den Lehrberuf zurück. Tatsächlich wird ja dieses Elternwerden ernsthaft von SachbearbeiterInnen geraten, wenn da junge, meist weibliche, ratsuchende Lehrkräfte in irgendeiner Hotline hängen und nach Möglichkeiten fragen, dann sagen doch ernsthaft SachbearbeiterInnen, ja, werden sie doch schwanger. Als sei das eine Lösung für irgendwas. Also gut, das habe ich jetzt schon öfter erwähnt. Um solche Scheinlösungen, die natürlich für nichts eine Lösung sind, weil sie vollkommen andere Lebenshorizonte aufmachen, über sowas rede ich heute nicht. Sondern es geht darum, was sind denn die Möglichkeiten und Grenzen im Beamtensystem? Das heißt auch, ich rede heute nicht über irgendwelche Nischenunterrichtsrefugien wie Schule im Ausland, Schule für Kranke, Beurlaubung an Privatschulen, denn da unterrichtest du ja noch. Es geht vielen Leuten um endgültige Posten, wo sie sich in Sicherheit wägen können, in Anführungszeichen, nicht mehr im Unterricht tätig zu werden, natürlich oft aus dem Akutbedarf, sich schonen zu wollen und nicht in einen Burnout zu schlittern. Verstehe mich nicht falsch, wenn ich jetzt sage, sich schonen wollen. Es geht hier nicht um Leistungsbereitschaft. Also ich habe in den allerseltensten Fällen mit Lehrkräften zu tun, die nicht leistungsbereit sind. Das ist ein vollkommen anderes Thema. Hier geht es um Schonung im Sinne von, ich ziehe mich von der Front zurück, aus der Schusslinie. Du merkst schon, diese Kriegsrhetorik, die ist ja durchaus verbreitet unter Lehrkräften. Und das lässt ja wiederum auch tief blicken auf das Schulsystem und die Arbeitsrealität vieler Lehrkräfte. Wie auch immer der Hintergrund sei, warum du vielleicht nach Möglichkeiten suchst, verbeamtet zu bleiben und nicht mehr zu unterrichten. Ich will das überhaupt nicht bewerten. Das war auch mein erster Impuls damals, nach Möglichkeiten zu suchen. Man hat ja schließlich hier jetzt irgendwie sein A13 oder sein A12 oder manche auch A14 oder so. Das gibt man ja nicht leichtfertig auf und es ist auch vernünftig, erstmal Möglichkeiten abzuklopfen, bevor du die Verbeamtung an den Nagel hängst. Wenn wir mit Kundinnen und Kunden zusammenarbeiten, dann geht es auch nicht darum, zuallererst den Beruf zu kündigen und den Beamtenstatus an den Nagel zu hängen, sondern es geht vielfach auch darum, fein zu justieren, Probleme differenziert zu verstehen, dementsprechend dann auch die Stellschrauben zu verstehen und die individuelle Situation mit einzubeziehen, wie viel Risiko verträgt diese Person eigentlich in ihrer aktuellen Lebenssituation, mit wie viel kann er oder sie copen und wovon lässt er oder sie zum jetzigen Zeitpunkt besser auch die Finger. Und für manche Personen ist das schon sehr sinnvoll, an der Verbeamtung festzuhalten und zu schauen, ja, wie kann ich jetzt vielleicht Unterrichtsbelastungen minimieren, auch quantitativ, wenn ich schon qualitativ irgendwie alles ausgereizt habe. Ist also bewertungsfrei, warum du das vielleicht in Erwägung ziehst. Hier kommt eine Schwierigkeit ins Spiel, wenn ich da jetzt eine Podcast-Folge drüber mache, denn es gibt durchaus Nischen im Schulsystem oder vielmehr im Beamtenapparat, die sind aber vollkommen intransparent, meiner Meinung nach. Nicht nur meiner Meinung nach, ehrlich gesagt, sondern ich war vor einiger Zeit auf einer Fachtagung, da wurde das auch so geäußert. Kennst du eine Beratungsinstanz bei deinem Dienstherrn, der dich in Karrierefragen berät, die vielleicht sogar über den Schuldienst hinausgehen? Ich kenne keine bisher. Es gibt tatsächlich Nischen, aber kein Schwein weiß von ihnen. Es ist oft ein Zufallsbefund, wenn Leute in irgendwelchen Nischen arbeiten, weil die auf irgendwelche Tipps oder irgendwelche Zufallskonstellationen getroffen sind, weswegen sich ein Weg dahin bahnt. Natürlich gibt es auch absichtsvolle Entwicklungen, aber vieles ist einem einfach überhaupt nicht bekannt und es gibt auch keine Instanz, die einen darüber beraten könnte. Es ist also manchmal, ja, Schicksal, Kismet, Serendipity, dass man auf eine Option stößt, sie entdeckt oder von ihr hört. Und nur weil man von einer Option weiß, heißt das ja noch lange nicht, dass die einem offen steht. Es gibt ja tausend Gründe, warum einem diese Option dann trotzdem verwehrt ist. Also, es gibt keine Karriereberatung vom Dienstherrn über Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Ausnahmen bestätigen die Regel. Hey, vielleicht kommt jetzt nach der Folge einer auf mich zu mit einer E-Mail und sagt, aber in Hessen, da gibt's doch dieses oder jenes. Keine Ahnung, mir ist sowas nicht bekannt aus ganz Deutschland. Dazu kommt, Laufbahnen sind meiner Wahrnehmung nach sehr rigide und vor allen Dingen horizontal eher undurchlässig. Und hier müssen wir jetzt differenzieren zwischen vertikalen und horizontalen Wechseln. Vertikal ist einem irgendwie klar, das ist der Aufstieg oder der Abstieg, also im Grunde Karriereleiter. Ich werde Schulleitung, ich werde Fachleitung, ich werde Dezernent oder wenn ich mich dann total daneben benehme auf meinem Posten, dann werde ich auch wieder rückgestuft. Das ist der vertikale Laufbahnwechsel und es gibt den horizontalen Laufbahnwechsel. Das bedeutet, ich bin vielleicht A13 und ich wechsle jetzt auf eine andere Rolle, eine andere Position und in eine andere Behörde, bleibe aber A13. Vielleicht bin ich dann nicht mehr im Bereich Schule, sondern im Bereich Finanzamt oder im Bereich Polizei, was weiß ich, im Bundesdienst ja vielleicht auch, Auswärtiges Amt oder sonst was, ne? Das wäre ein horizontaler Laufbahnwechsel. Da ist halt die Beibehaltung deiner Besoldungsstufe und auch die Beibehaltung der Laufbahngruppe, also einfacher Dienst, mittlerer Dienst, gehobener Dienst, höherer Dienst, gegeben. Horizontal, du veränderst dich nur nach rechts und links und nicht nach oben und unten. Du wirst also nicht A14er, sondern du bleibst A13er, aber hast halt eine komplett neue Rollenzuschreibung. Das ist es meiner Erfahrung nach, was sich auch viele wünschen. Also möglichst auf der aktuellen Besoldungsstufe bleiben, aber halt was ganz anderes machen. Möglichst nichts, was so viel krasse soziale Reibung hat. Ja, die Möglichkeiten und Grenzen dessen beleuchte ich heute mit meinem Wissen und meinen Wissenslücken. Hey, ich weiß auch nicht alles. Ich beschäftige mich zwar seit mittlerweile, lass mich überlegen, schon über 15 Jahren mit diesem Thema, aber einen Anspruch auf Vollständigkeit kann es hier nicht geben. Es kann hier auch keinen Anspruch auf rechtliche Haftung geben. Geh zu deinem Dienstherrn und guck, was du da erfragen kannst. Geh zu deinem Personalrat, Personalrätin oder zu einer Beratung durch die GEW oder durch irgendeinen Lehrerverband. Oftmals kommen dann Personen zurück und sagen, ja, die konnten mir auch nichts sagen. Okay, also vielleicht bin ich die beste Quelle, die du kriegen kannst. I don't know. Ich beginne hier zuerst einmal mit vertikalen Laufbahnwechseln. Das ist das, das hat man als Lehrkraft täglich vor der Nase. Das sind so die Vorgesetzten oder die Referendarsausbilder, Ausbilderinnen. Da geht es halt darum, dass du dich weiterqualifizierst, dadurch in Schulleitung kommst oder in die Lehrerausbildung oder vielleicht auch in andere Posten. Bildungsministerium oder was auch immer. Du qualifizierst dich in der Regel darauf hin. Das ist mit Prüfungen verbunden. Du musst ja qualifiziert sein für diese andere Laufbahngruppe. Und dann geht es manchmal damit einher oder oft damit einher, dass sich dein Unterrichtsdeputat reduziert und du dann halt vorrangig andere Aufgaben hast. Es ist uns allen klar, diese anderen Aufgaben bedeuten auch nicht Eierschaukeln. Pardon my French an dieser Stelle. Das sind Wege für Leute, die es karrieremäßig wissen wollen. Dementsprechend sind das oft auch keine Wege, die geeignet sind für junge Eltern oder für Personen an bestimmten Schulformen mit bestimmten Fächerkombis. Mit bestimmten Standorten, wo diese Beförderungsstellen gar nicht in dem Maße zugänglich sind oder aufgrund der eigenen Privatfaktoren, das überhaupt nicht erstrebenswert ist, so eine Karrierestelle anzutreten. Es ist aber natürlich etwas, wo sich dein Unterrichtsdeputat potenziell verringert. Gut, dann hast du andere Probleme, sag ich mal. Ich hatte aber durchaus schon Kundinnen und Kunden oder auch so in meinem erweiterten Kreis von Personen, mit denen ich in Kontakt bin, die aber nicht Kundinnen und Kunden sind, kenne ich auch einige Leute, die waren quasi auf dem Absprung aus dem Lehrberuf und haben dann eine Möglichkeit bekommen, in Schulleitung zu gehen. Und das hat für sie das Ruder rumgerissen. Das sind in der Regel Leute, die eigentlich hoch identifiziert sind mit ihrer pädagogischen Mission, die was verändern wollen in Schule und da mega gefrustet sind, weil sie immer nur gegen gläserne Wände rennen. Die deswegen als High-Performer eigentlich schon mental auf dem Absprung sind. Und wenn sich gegebenenfalls eine Tür auftut, für so eine Person in Schulleitung zu gehen und mehr gestalten zu können, dann können sich da oft noch mal neue Sinnschöpfungsräume auftun. Ich habe das also schon mal erlebt, hier und da, dass für eine Person, die eigentlich schon mental abgedankt hatte, durch Schulleitung sich doch wieder was dauerhaft zurechtrücken konnte. Das ist unter meinen Kundinnen und Kunden eher die Ausnahme, muss ich sagen. Denn das sind oft Personen, die eher downshiften wollen. Aus welchen Gründen auch immer. Es geht, wie gesagt, hier überhaupt nicht um Leistungsbereitschaft. Es geht ja auch oft um das ganze Gefüge, um diese privat und öffentliche Person, warum jemand einen Karriereweg einschlagen kann oder eben keinen Karriereweg oder irgendwas für sich will oder nicht will. Es geht nicht darum, dass die Personen keinen hohen Anspruch an ihre Arbeit hätten oder keine Leistung erbringen wollen. Oftmals ist dieser Gedanke von Downshifting 1:1 mit Reduktion der Reizkulisse verbunden. Es geht gar nicht unbedingt darum, dass die Leute weniger Verantwortung tragen wollen. Ja, manchmal schon, temporär. Dann merken die aber auch oft, dass die dann unzufrieden werden und teilen sich doch wieder mehr Verantwortung auf. Es geht auch gar nicht darum, dass die jetzt weniger tun wollen, sondern es geht wirklich darum, das, was an den Nerven sägt, abzuschalten. Und das sind einfach die sozialen Kontakte, die Reibung im Kollegium, das kennst du alles, ne? Und das meine ich unter Downshifting. Daher kommt auch bei vielen der fixe Gedanke, sie könnten jetzt in eine Behörde wechseln und da haben sie dann nur noch was mit Akten zu tun. Okay, das mag manche Personen glücklich machen. Ich weiß das aus vielfacher Erfahrung, dass das oft gar nicht das ist, was diese Person mittel- und langfristig glücklich macht, sondern das ist oft erstmal aus der Fluchtbewegung raus, wegzukommen von der Front und erstmal was zu machen, wo man heilen kann. Also weniger Kontakte, sich erstmal nur mit statischen Dingen befassen. So, ne? Viele wollen überhaupt nicht jetzt langfristig irgendwelche Aktenvorgänge verwalten. Aber das ist so der fixe Wunsch, auf A13 noch was zu machen, wo man noch Kohle für kriegt, aber jetzt nicht mehr mit Menschen. Fazit: vertikale Laufbahnwechsel, zumindest nach oben, sind das Gegenteil von Downshifting, sondern es ist einfach nur Shifting. Also die Art der Arbeitsbelastung verändert sich. Und das ist vielleicht für manche etwas, was anstrebenswert ist, für viele unserer Kundinnen und Kunden aus den unterschiedlichsten Gründen nicht. Klar, es gibt Downshifting auch beim vertikalen Abstieg, das heißt sich entpflichten lassen. Ich hatte durchaus auch schon Personen in Schulleitungen, die raus wollten aus dieser Mühle und die vielleicht für ein Side-Business wieder Raum haben wollten. Manche Bundesländer bzw. manche Dienstherren erlauben Personen in Schulleitungen gar keine Teilzeit oder gar keine Side-Businesses, weil sie sagen, ja, wieso bist du in Schulleitungen? Du wirst ja wohl wissen, worauf du dich hier eingelassen hast. Dafür brauchen wir dich zu 100%. Und das veranlasst manche, sich entpflichten zu lassen. Das wäre also ein vertikaler Laufbahnwechsel nach unten. Das bedeutet aber ja, dann bist du wieder mehr im Unterricht. Wenn du andere Aufgaben abgibst, heißt das, du kommst wieder mehr in dein Tagesgeschäft, also in die Lerngruppen. Und zumindest diese Podcast-Folge ist ja überschrieben mit dem Thema, nicht mehr unterrichten zu wollen. Kann ja sein, dass das die individuelle Entscheidung mancher Personen ist. Nur hierum geht es heute nicht. Es gibt auch vertikale Laufbahnwechsel, da geht es in Richtung Schulentwicklung. Ich kenne auch einige SchulentwicklerInnen, die sind fast komplett mit ihrem Deputat in Schulentwicklung. Das sind aber natürlich auch Karrierewege, das muss funktionieren. Das heißt, junge Kinder zu haben, für die man fast ausschließlich verantwortlich ist, das ist schon schwierig, weil das ist auch mit Reisetätigkeit verbunden. Da bist du dann bei Schulen vor Ort. Das sprengt dann irgendwie vielleicht die Betreuungszeiten junger Kinder, wenn da nicht ein Partner oder eine Partnerin ist. Also das muss passen. Das sind oft auch Personen, die waren schon auf A14er Stellen oder A15er Stellen und entwickeln sich dann über die Leitungsebene da rein. Unterrichtet man dann vielleicht nicht mehr, aber das Gesamtbelastungsprofil, das muss ja auch noch irgendwie vereinbar bleiben. Es geht aber ja auch nicht immer nur um Familienvereinbarkeit, sondern es geht auch darum, was kann ich und will ich mit meinen jetzigen Ressourcen und meinem jetzigen noch vorhandenen Nervenkostüm machen? Was verspricht mir das, was ich aktuell brauche? Und vielleicht ist das ein Raum zur Heilung, den ich aktuell brauche. Das waren die vertikalen Laufbahnwechsel. Okay, so jetzt geht's um die horizontalen Laufbahnwechsel und das ist das, was meiner Meinung nach vielen vorschwebt. Ich bleibe, wo ich bin, A13, Erfahrungsstufe 5, mache aber nichts mehr mit Kindern. Es klingt jetzt böse. Für viele sind es auch nicht in Anführungszeichen die Kinder, die sie so fertig machen, sondern halt das gesamte Anspruchsprofil des Unterrichtenden. Aber let's face it, für manche Lehrkräfte, für manche unserer Kundinnen und Kunden sind es eindeutig die Schülerinnen und Schüler, von denen sie weg wollen. Jetzt gibt es ja eine offensichtliche Hürde beim horizontalen Laufbahnwechsel und das ist die Befähigung, diesen anderen Job ausüben zu können. Also stell dir vor, du bist jetzt Lehrkraft seit 15 Jahren und du strebst jetzt aber aus irgendwelchen Gründen an, ins Finanzamt zu gehen. Was genau befähigt dich denn dazu? Es ist irgendwie klar, dass du dafür eine Ausbildung oder eine Nachqualifizierung bräuchtest. Im Übrigen habe ich auch eine Kundin, die ist mittlerweile im Finanzamt als Mathelehrerin, die ist aber komplett mit der Ausbildung von vorne angefangen und hat sich dafür qualifiziert. Da war nichts mit Portabilität der Verbeamtung. Die musste sie dafür pausieren bzw. aufgeben und hat dann da die Ausbildung begonnen, ne? Das heißt, es gibt horizontale Laufbahnwechsel, aber da muss sehr genau geschaut werden, was ist das für eine Position? Was braucht man dafür? Bist du dafür überhaupt befähigt? Musst du da nachqualifiziert werden? Besetzt man dich dementsprechend überhaupt darauf? Und kannst du die Verbeamtung dementsprechend mitnehmen? Es ist überhaupt nicht gesagt, dass du die Verbeamtung mitnehmen kannst auf Stellen, auf die du dich dann da bewirbst. Denn das ist ja auch eine Voraussetzung. Du musst dich ja proaktiv auf solche Stellen bewerben und da irgendwie dir den Weg bahnen, da genommen werden. Und dann muss eine Personalabteilung darüber entscheiden, ob du deine Verbeamtung mitnehmen kannst oder ob du vielleicht erstmal zeitweise downgradest auf eine andere Laufbahngruppe und dann wieder upgradest, sowas kann auch vorkommen, oder ob du dich entlassen lassen musst und du wirst auf Tarifvertrag angestellt. Es gibt vereinzelte Beispiele horizontaler Laufbahnwechsel, aber viel seltener, als dir das vielleicht lieb wäre. Ich kenne Personen, die sind in den Hochschuldienst gewechselt. Ich kenne Personen, die sind an eine Bundesbehörde gegangen. Das waren oft aber krasse Karrierewege und alles andere als Downshifting. Und es waren ganz viele Individualentscheidungen daran beteiligt. Das heißt, da ist eine Personalabteilung, die schaut, ob das überhaupt portabel ist für dich, deine Verbeamtung auf diese Rolle mitzunehmen. Und dann wird darüber verhandelt, welche Erfahrungsstufe dir denn da jetzt beigemessen wird, ob du dann nicht wieder rückgestuft wirst. Das läuft alles überhaupt nicht so smooth und geschmeidig und ist alles keine Selbstverständlichkeit, sondern abhängig von verfügbaren Stellen, von Zustimmung der jeweiligen Dienststellen, Freigabe der Schulleitung und dann, wie gesagt, PersonalerInnen in der Behörde. Es hängt ganz viel Papierkram dran und ganz viele Leute, die das möglich machen wollen. Und 1000 neuralgische Punkte, an denen diesem Prozess potenziell ein Riegel vorgeschoben werden könnte. Eine Fantasie von vielen Personen ist ja, in die Schulaufsicht, die Schulverwaltung oder das Schulamt oder so versetzt zu werden, dauerhaft versetzt zu werden, unter Beibehaltung der Besoldungsgruppe und dann da auch zu verbleiben. Diese Frage kriege ich ständig. Aus so einem Schonungsimpuls und vielleicht auch, ja, weil dann hat man ja noch was mit Bildung zu tun, man kriegt noch genug Geld und hofft, dass man irgendwie dann an dieser Stelle gedeihen und heilen möge. Das gibt es auch vereinzelt, aber überhaupt nicht in der Breite. Es ist auch nicht so, dass einem solche Stellen in den Schoß fallen, dass man jetzt irgendwo hingehen könnte und sagen, ja, ich möchte jetzt nicht mehr unterrichten, was können Sie mir denn anbieten? Im Gegenteil, du bist krass in der Pflicht, nach solchen Stellen zu suchen, dich darauf zu bewerben. Die sind in der Regel hochfrequentiert. Du bist in einem scharfen Auswahlverfahren. Wenn du dich auf andere Behörden im öffentlichen Dienst bewirbst, dann muss ja überhaupt erstmal erwogen werden, hast du die Befähigung für eine ganz andere Behörde auf Bundes- oder auf Kommunalebene oder sonst wo. Da müssen SachbearbeiterInnen mitspielen. Ich habe es gerade alles schon gesagt. Also das ist eine Mordsanstrengung. Das ist nichts, wo man jetzt als Personalbewegung umgeschichtet wird. Das stellen sich manche so vor, weil sie im Beamtensystem zu einer enormen Passivität gefunden haben und glauben, ja, der Dienstherr, der muss mir doch jetzt hier meinen Weg bereiten. Aber eigentlich musst du dich massiv reinhängen, um gezielt gegen die Trägheit des Systems anzuarbeiten. Wo findest du denn jetzt solche Stellen? Das ist ganz unterschiedlich, je nachdem, was dir vorschwebt. Ob dir eine endgültige Veränderung vorschwebt oder eine temporäre Veränderung. Ich gehe jetzt mal von der endgültigen aus. Zu temporären kommen wir gleich noch. Du bist da auf dich allein gestellt und du musst natürlich in den Portalen des öffentlichen Dienstes schauen. Das ist zum einen interamt.de oder beim Bund. bund.de. Und da gibt es Stellenportale, die sich auf den gesamten öffentlichen Dienst beziehen, auf alle Behörden, die du da so kennst. Und dann schaust du, was dich interessiert. Im Idealfall findest du etwas, was deiner Laufbahngruppe entspricht, deiner Besoldungsgruppe und bewirbst dich darauf. Dann ist es aber noch lange nicht gesagt, dass du deine Verbeamtung mitnehmen kannst, wenn du genommen würdest. Das wird, wie gesagt, erst erwogen. Ich habe Kundinnen und Kunden, die haben zeitweise beim Zoll gearbeitet oder bei einer Bundesbehörde und sind da eigentlich dann auch auf einer 13er-Stufe, aber konnten ihre Verbeamtung dahin nicht mitnehmen. Die waren dann auf TVL 13. Das bedeutet, die wurden zwar genommen, sie mussten dann aber kündigen mit allem, was da dran hängt für die Altersvorsorge und sind dann da als Tarifkraft beschäftigt worden. Ich kenne Kundinnen, die bewerben sich in den öffentlichen Dienst und da wird dann mehr Offenheit gezeigt und da wird dann gesagt, na ja gut, da können Sie auf die Stelle wahrscheinlich Ihre Verbeamtung mitnehmen, aber nur unter Rückstufung für erstmal 2 Jahre auf eine untere Besoldungsgruppe, um dann sich wieder hochzubewerben und weil Sie sich ja dann nachqualifiziert haben. Es müssen also Mittel und Wege geschaffen werden und da müssen Personen da sein, die dir diese Wege ebnen. Du musst dir deine Optionen selbst herbeiangeln, vielleicht auch netzwerken, mal gucken, wenn du in die Hochschule willst, was habe ich noch an Hochschulkontakten und wie kann ich mir da was auftun? Es ist keine gebündelte Zentralinstanz da, die dich irgendwie von links nach rechts umschichten würde. So, es gibt aber auch die Möglichkeit der temporären Veränderungen und das findest du in der Regel in landestypischen Publikationsorganen wie den berühmt-berüchtigten Amtsblättchen. Das klingt nun so wirklich absolut nach 70s oder 80s, finde ich immer. Das wird von manchen Bundesländern, zum Beispiel von Baden-Württemberg und Bayern, tatsächlich monatlich noch digital rausgegeben und das ist wie so ein PDF. Das kannst du dann bei deinem Kultusministerium oder bei deinem Regierungspräsidium auf der Page runterladen und da ist dann eine ganz begrenzte Anzahl von Abordnungsstellen, die monatlich irgendwie ausgeschrieben werden. Vielleicht ans Landesmedienzentrum oder an irgendeine VHS und da kann man sich dann drauf bewerben. Da bewerben sich dann aber auch enorm viele Leute drauf. Es ist also eine Glückssache, weil viele wollen sich ja verändern. Jetzt sind temporäre Abordnungen in der Regel je nach Bundesland maximal 6 Jahre möglich und dann gehst du zurück in den Schuldienst. Das ist also vielleicht nicht das, was du dir dauerhaft so vorstellst. Gleichzeitig sind temporäre Abordnungen aber auch ein sehr gutes Sprungbrett, weil du dich lösen kannst aus dem Schuldienst, da neue Connections machst, erwägst, ob es nicht vielleicht doch Möglichkeiten des Verbleibs gibt oder ob nicht irgendwelche Seitenprojekte und Gelder frei werden, wo du dich dann drauf bewerben kannst, vielleicht auch unter Nichtbeibehaltung deiner Verbeamtung. Auf jeden Fall wächst du in dieser Stelle und begreifst dich neu als Arbeitskraft in deinen Stärken. Es hat also durchaus seine Berechtigung, diese temporären Abordnungen. In NRW, das ist mein Bundesland, da gibt es dafür ein Portal. NRW hat ja besonders viele Lehrkräfte, vielleicht hat es sich da dann gelohnt, dafür ein Portal aufzumachen. NRW-Lehrkräfte kennen das, es gibt Leo für die Referendare, es gibt Oliver für die Rückkehrer und es gibt Stella für die Funktionsstellen. Das heißt, in NRW wäre das Stella und dann gehst du auf Stella und guckst, was da so ausgeschrieben ist. In NRW gibt es spezifisch ganz gerne diese Abordnungen an kommunale Integrationszentren oder an die Landesstelle schulische Integration und eben diese Landesmedienzentrumstellen und auch noch andere kleine Nischenverwaltungen, pädagogische Projekte oder sonst was. Auch hier ist das aber natürlich von der Zustimmung deiner Schulleitung, also der Freigabe deiner Schulleitung und der Zustimmung der Behörde abhängig. Es gibt nur eine begrenzte Zahl an Abordnungsstellen, die Bewerberdichte ist hoch. Ja, und dann ist das halt zeitlich befristet. Ich halte das aber für ein gutes Sprungbrett. Vielleicht hätte ich mich damals auch auf sowas bewerben sollen, es war mir aber einfach nicht so transparent und nicht so bekannt. Vielleicht wäre das für mich eine gute Übergangslösung gewesen. Hätte, hätte, Fahrradkette, ne? Jetzt bin ich, wo ich bin und das ist doch auch ganz schön. Vielleicht würde dich interessieren zu hören, in Baden-Württemberg gibt es ein spezifisches Lehrerprogramm. Das befasst sich damit, Lehrkräfte in VHSen zu bringen für meiner Kenntnis nach maximal 6 Jahre, also in zentrale Leitungspositionen, Koordinationspositionen an VHSen. Es wird suggeriert, dass das Lehrkräften jeder Schulform offen stünde. In der Praxis wird das aber nicht so gehandhabt. So habe ich es erfahren. Ich habe Kundinnen, die sind Gymnasiallehrkräfte und die wurden da berücksichtigt. Und ich habe Kundinnen aus dem gleichen Bewerbungsverfahren, die sind Grundschullehrkräfte und die wurden abgelehnt mit der Begründung, dass das im Grundschullehramt nicht geht. Es ist ein höherer Mangel im Grundschullehramt und da hat man kein Interesse, Lehrkräfte an die VHS abzuordnen, obwohl Von anderer Seite ich auch schriftlich habe, dass das theoretisch Lehrkräften aller Schulformen offen steht. Faktisch bin ich der Meinung, wird das mit zweierlei Maß gemessen. Aber wer weiß, was du da vielleicht für Erfahrungen machst. Googeln müsstest du nach Lehrerprogramm Baden-Württemberg. Dafür muss deine Schulleitung dich aber auch freigeben. In Bayern gibt es das Programm Lehrer in der Wirtschaft und da kannst du als Lehrkraft, wichtig, nur als Lehrkraft mit Sekundarstufe 2 Befähigung, also Gymnasialbefähigung oder berufsbildende Schule, für ein Jahr in ein Wirtschaftsunternehmen gehen. Und es gibt Leute, die gehen dann da zu BMW oder wo auch immer, in so richtig große Global Player und ja, kehren dann nach einem Jahr wieder zurück in die Schule. Ziel ist es, dass dann natürlich Lehrkräfte ihren Blick auf die Arbeitswelt außerhalb von Schule erweitern und das wieder zurücktragen in Schule. Darum ist das leider schmerzlich irrelevant für Grundschullehrkräfte, weil die haben ja mit beruflicher Bildung zumindest jetzt so ultimativ in den relevanten Altersgruppen nicht viel zu tun. Dementsprechend steht das für Lehrkräfte der Sek 2 offen. Vielleicht auch der Sek 1, I don't know. Es gibt ja viele Schulformen, die halt beides vereinen, Sek 1 und Sek 2. Da müsstest du googeln, Lehrer in der Wirtschaft, Bayern. Programmplätze sind super limitiert und du kommst auf jeden Fall nach einem Jahr zurück an deine Schule. Eine weitere Möglichkeit, nicht mehr zu unterrichten, aber verbeamtet zu bleiben, ist obviously die Beurlaubung, die aber ja nicht jedem bedingungslos offen steht. Und die Beurlaubung bedeutet ja auch nicht, dass du einfach nebenher tun und lassen kannst, was du willst und dann da deinen Verdienst in beträchtlicher Höhe einstreichen kannst, sondern es gelten ja auch während der Beurlaubung die üblichen Nebentätigkeitsregeln. Also es gibt in der Regel die Beurlaubung aus familiären Gründen, die steht halt jedem mit Kindern unter 18 offen. Und es gibt voraussetzungslose Beurlaubungen. Manche Bundesländer haben die eingestrichen und manche gewähren es noch für überschaubare Zeiträume. Und wenn du diese Beurlaubung durchbekommst, dann darfst du nebentätig sein, allerdings in der Regel in einem Rahmen, der in Vollzeit auch erlaubt wäre. Also, wenn du in Vollzeit Lehrkraft wärst, dann wären dir nebenher 8 Stunden erlaubt. So werden dir in Beurlaubung in der Regel auch 8 Stunden erlaubt. Du hast aber ja einen ganzen Tag zur Verfügung, beziehungsweise die ganze Woche, den ganzen Monat. Es werden trotzdem nur 8 Wochenstunden erlaubt. Es gibt ein Bundesland, das handhabt das anders, das ist Baden-Württemberg, da können es auch mal 12 sein. Aber es ist jetzt nicht so, dass du dann da jetzt 30 Stunden nebentätig sein könntest. Wiederum auch da gibt es Ausnahmen und es geht auch immer darum, dass es SachbearbeiterInnen gibt, die dir das möglich machen und durchwinken. Es kann Einzelregelungen geben, es kann gerade in Elternzeit und in den nördlichen Bundesländern da auch Ausnahmen geben, weil in Elternzeit darf man in der Regel bis zu 30 Stunden nebentätig sein. Allerdings oft auch nur beim eigenen Dienstherrn. Manche, gerade nördliche Bundesländer, erlauben das aber auch bei anderen Arbeitgebern in der freien Wirtschaft. Es ist schlichtweg eine sehr unüberschaubare Landschaft in den Bundesländern, wie die das handhaben, was in Elternzeit so geht, was beim eigenen Dienstherrn geht, was darüber hinaus geht, was in Beurlaubung geht, was aufgrund von Sonderurlauben geht. Es ist aber weniger, als du denkst. Also du kannst nicht vollauskömmlich arbeiten in der Regel und gleichzeitig beurlaubt sein. Abgesehen davon, dass dir überhaupt nicht jede Art von Nebentätigkeit da durchgewunken wird. Aber ich kenne für alles Ausnahmen, wo man sich fragt, welcher Sachbearbeiter, welche Sachbearbeiterin hat das denn genehmigt? Weil das dürfte theoretisch überhaupt nicht sein, was du da machst. Aber hey, es ist auch oftmals willkürlich. Das ist so mein Eindruck nach vielen Jahren, wo ich Lehrkräfte begleite. So, jetzt möchte ich eine Sache nicht auslassen. Verbeamtet bleiben, aber nicht mehr unterrichten. Das ist kein erstrebenswertes Szenario, aber für manche ist es leider relevant. Und das ist die Dienstunfähigkeit mit Frühpension. Denn da bleibt man verbeamtet, aber unterrichtet nicht mehr und hat die Möglichkeit, über Nebentätigkeit dann doch wieder was dazu zu verdienen und sich was Neues aufzubauen. Ja, wichtig ist, dass dieser Zustand der Dienstunfähigkeit auch wirklich vom Amtsarzt, von der Amtsärztin so festgestellt wurde und du dich jetzt nicht einfach in Krankschreibungen befindest, in aneinandergereihten Krankschreibungen. Denn als Beamter, als Beamtin ist deine Pflicht die Aufrechterhaltung deiner Dienstfähigkeit und die Rehabilitation deiner Dienstfähigkeit. Da kannst du nicht einfach irgendwie nebentätig sein, wenn du dauerkrank geschrieben bist. Das geht erst, wenn du vom Amtsarzt von der Amtsärztin für dienstunfähig erklärt wurdest. Und das ist ja auch ein widerrufbarer Zustand. Bis zu 5 Jahre kann das ein widerrufbarer Zustand der Dienstunfähigkeit sein, bis man dich endgültig in die Frühpension schickt. Im Übrigen hat das ja dann auch Auswirkungen auf deine Bezüge, wenn du krankgeschrieben bist, so kurzfristig über einen Arzt, ne? Dann bekommst du noch die Bezüge, die du normalerweise für dein Deputat so erhältst. Bist du dienstunfähig, dann bekommst du einen ganz anderen Abschlag. Dann bekommst du einen gewissen Sockelbetrag plus eine Zulage, die sich an deiner Dienstzeit orientiert. Und das ist in der Regel weniger als deine normalen Bezüge. Du kannst aber wiederum dann nebentätig dazu verdienen, wenn du dienstunfähig bist oder frühpensioniert und dann auch vom Amtsarzt, das so erklärt wurde. Ja, das ist jetzt nicht für jeden ein anstrebenswertes Szenario. Es ist auch nicht für jeden ein relevantes Szenario. Aber das muss ich der Vollständigkeit halber hier mit unterbringen. Denn ich gehe davon aus, einige unserer Hörerinnen und Hörer befinden sich in einem gesundheitlichen Zustand, wo es nicht darum geht, neue Karrierewege zu erklimmen, zumindest jetzt noch nicht, sondern erstmal zu gesunden und sich teilweise auch über Jahre zu konsolidieren. Und da ist das Szenario Dienstunfähigkeit durchaus ein relevantes und auch überhaupt nicht so bedrohlich, wie sich viele das ausmalen. Und es ist eine Möglichkeit, auch nebenher dann doch aufzustocken mit einer Nebentätigkeit. Dazu sei der Vollständigkeit halber auch noch erwähnt, es gibt eine sogenannte anderweitige Verwendung, zumindest theoretisch, auch wenn sie noch lange nicht jedem so angeboten wird. Und zwar geht es darum, die Anzahl an dienstunfähigen Beamtinnen und Beamten klein zu halten, dadurch, dass man eigentlich vorrangig erstmal guckt, können wir diese Personen nicht woanders im öffentlichen Dienst einsetzen, bevor wir sie in Dienstunfähigkeit schicken und somit, ja, sie in Lohn und Brot halten und keine vielleicht unnötigen Dienstunfähigkeitskosten ausgeben. Das ist so die Abwendung des Totalschadens, wenn ich das zynischerweise mal so sagen darf. Theoretisch hätte der Dienstherr eine Suchverpflichtung, dir etwas anzubieten, bevor du dramatischerweise in Dienstunfähigkeit und Frühpension geschickt wirst. Das ist aber noch lange nicht so, dass das jeder Dienstherr priorisiert, sicherlich auch aus Personal- und Ressourcengründen. Es gibt Regionen, da wird das intensiver verfolgt. Es gibt Situationen, da haben sich die Personen, um die es geht, selber Stellen rausgesucht und da wurde das dann für sie möglich gemacht, dass sie eine dieser Stellen ergreifen konnten, bevor sie stattdessen in Dienstunfähigkeit geschickt werden. Ich kenne das aus Hamburg, dass das durchaus priorisiert wird. Ich kenne das aus Niedersachsen, ich kenne das aus Baden-Württemberg. Da habe ich durchaus einige Beispiele von Personen, die in anderweitiger Verwendung sind, in irgendwelchen Behörden. Das können Sachen sein, die man sich selbst ausgesucht hat. Das wäre natürlich der Idealfall. Da kenne ich wirklich super wenige. Oder das sind halt Verwaltungstätigkeiten, manchmal noch schulnah, manchmal auch schulfern, wo man mehr oder weniger darauf abgestellt wird. Natürlich im besten Hintergedanken, diese Person wird jetzt erstmal nicht dienstunfähig. Ja, ist das ein schmackhaftes Szenario? Das malen sich ja viele aus. Ja, dann bin ich doch endlich auf einer anderen Stelle. Gleiche Besoldung, bingo. Rückmeldungen an mich besagen, das sind oft Tätigkeiten mit wahnsinniger Eintönigkeit, wo es dann nicht mehr um Burnout geht, sondern um Bore-out. Also es haben sich nicht selten an mich Personen gewandt, die in anderweitiger Verwendung sind und ja, unfassbar angeödet sind davon, die sich doch was anderes wünschen. Das muss nicht die Regel sein und angesichts der eklatant hohen Zahlen von Personen in Dienstunfähigkeit will ich dir hier auch nicht sagen, dass das wirklich etwas ist, was priorisiert wird. Es ist viel zu leicht für einen Dienstherrn zu sagen, ja, wir sind unserer Suchpflicht nachgekommen, gab nichts. Okay, also du müsstest dich da richtig hinterklemmen, das vielleicht auch mit Rechtsbeistand einfordern, um zu gucken, gibt es da nicht wirklich eine Möglichkeit anderweitiger Verwendung für mich. Aber ich bin der Meinung, da kann ein Dienstherr einfach sagen, ja, gesucht, Checkbox, nichts gefunden, ab in die Dienstunfähigkeit. Wie gesagt, es gibt regionale Unterschiede. Okay, das sei der Vollständigkeit halber mit erwähnt. Ich gehe nochmal durch, was ich heute alles so Revue habe passieren lassen, was sich meiner Kenntnis nach für Möglichkeiten bieten, verbeamtet zu bleiben, aber nicht mehr zu unterrichten. Das sind zum einen die vertikalen Laufbahnwechsel, also aufsteigen in der Hierarchie oder sich entpflichten lassen, wobei das Entpflichten lassen ja oft mit einer Erhöhung des Unterrichtsdeputats dann wieder einhergeht, beziehungsweise einer Erhöhung der faktischen Unterrichtsstunden. Das Aufsteigen ist ja alles andere als eine ruhige Kugel schieben. Es ist eine Umschichtung von Belastungen, aber für manche funktioniert das. In Schulleitung zu gehen, vielleicht ins Ministerium zu gehen, in die Lehrerausbildung zu gehen. Could be. Dann gibt es die horizontalen Laufbahnwechsel, da bist du aber komplett auf dich gestellt. Du müsstest dich bewerben über Interamt, über bund.de oder was auch immer auf Rollen, auf Stellen, die deiner Laufbahngruppe in etwa entsprechen, um dann zu gucken, kannst du den Beamtenstatus mitnehmen? Und wenn nicht, was ist die Konsequenz daraus? Steigst du dann aus und lässt dich auf Tarifvertrag anstellen? Könnte ja sein, ne? Aber du wirst da jetzt nicht bevorzugt behandelt. Du bewirbst dich da wie jeder andere Bewerber, wie jede andere Bewerberin. Okay, dann gibt es so Versetzungsmöglichkeiten. Ja, aber dauerhaft versetzt zu werden an etwas nicht Schulisches, wo du nicht unterrichtest, das muss schon eine Fügung sein. Das kann mal passieren in Hochschulen. Aber so wirklich kenne ich da keine stichhaltigen Beispiele. Wohl aber für die temporären Abordnungen. Temporäre Abordnungen werden publik gemacht über Amtsblättchen oder in NRW über Stella. Das sind dann manchmal Abordnungen an kommunale Integrationszentren, Landesstelle schulische Integration, Landesmedienzentrum oder irgendwelche pädagogischen Projekte, kleine Verwaltungen, kommunale Sachen. Aber das dauert halt ein paar Jahre und dann kommst du zurück in den Schuldienst. Muss dafür aber auch freigegeben werden. Es ist eine hohe Bewerberdichte. Es kann aber ein Sprungbrett sein. In Baden-Württemberg und Bayern gibt es Sonderprogramme. Ich habe genannt, wie du die findest. So, dann gibt es das Szenario Beurlaubung und Nebentätigkeit. Da ist überhaupt erstmal die erste Frage, ob du eine Beurlaubung durchbekommst und wenn du sie durchbekommst, wie viel du dann nebentätig sein darfst. Es gibt auch nochmal einen Unterschied zwischen Beurlaubung aus familiären Gründen und Elternzeit. Und das wird auch von den verschiedenen Bundesländern unterschiedlich bewertet. Nebentätigkeit ist dann in der Regel bis zu 8 Stunden, in Ausnahmefällen auch schon mal mehr. Aber es ist SachbearbeiterInnen ermessen. Und dann gibt es zu guter Letzt die Dienstunfähigkeit mit Frühpensionierung und gegebenenfalls Nebentätigkeit und die anderweitige Verwendung. Jetzt hast du vielleicht einige Begriffe gehört, von denen manche relevanter für dich sind, andere weniger relevant. Ich habe dir anfangs eingehend erklärt, das hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es gibt wenig Transparenz. Das ist das Wissen, was ich mir erarbeitet habe über die Begleitung von Hunderten von Lehrkräften. Ich kenne ganz viel Anekdoten, anekdotische Evidenz aus verschiedenen Bundesländern. Ich weiß, was für den einen im Bundesland A klappt, klappt noch lange nicht für den anderen in Bundesland A. Es ist schon eine wahnsinnig komplexe Struktur mit viel Intransparenz, der wir da gegenüber stehen. Viele Möglichkeiten ergeben sich daraus, dass man aktiv danach sourced. Manchmal ist es aber auch Serendipity, das heißt, sie laufen einem über den Weg, ohne dass man wirklich danach gesucht hat. Fakt ist, nichts davon wird für dich passieren, wenn du passiv bleibst. Nichts. Außer, und das tut jetzt weh, außer die Dienstunfähigkeit. Die könnte unter Umständen passieren, wenn du nichts tust. Und auch das ist überhaupt nicht böse gemeint. Das ist kein Szenario, das ich jemandem wünsche. Aber aktive Karrieregestaltung möchtest du ja vielleicht machen, bevor du das Gefühl hast, du bist jetzt nur noch Spielball, weil du nicht mehr in deiner Kraft bist, etwas zu gestalten. und vielleicht erst übergangsmäßig die Dienstunfähigkeit benötigst, um wieder in deine Kraft zu kommen. Fakt ist, dir wird nichts in den Schoß gelegt im Beamtensystem. Du musst auch da dich sehr dahinter klemmen. Es geht auch viel um Qualifizierung, es geht viel um Dranbleiben, es geht ganz viel um Hartnäckigkeit, es geht viel um Leistungsbereitschaft, um Wachsamsein. Es geht schlichtweg immer um Gestalten, auch wenn man verbeamtet bleiben möchte, aber nicht mehr unterrichten. Komm raus aus einem Passivmodus, denn das Einzige, was du damit erreichst, ist, dass du, wenn du eh schon belastet bist, kränker wirst. Und dann werden dir deine Chancen, die du vielleicht jetzt noch hast, immer weiter schrumpfen. Das möchte ich dir nicht wünschen. Wenn du weiterhin im Gestaltungsmodus bleiben möchtest oder in den Gestaltungsmodus kommen möchtest, egal ob die Verbeamtung für dich dann noch eine Rolle spielt oder auch nicht, wenn du Gestalterin deines Lebens sein möchtest, deiner Laufbahn, deiner Lebensqualität, dann kannst du das gerne mit uns an deiner Seite tun. Wir haben sehr viel Erfahrungswissen und können dir dabei Händchen halten und auch nochmal Ideen geben und Sparringspartner für dich sein. Du weißt, wo du uns finden kannst, nämlich auf isabelprobst.de. Dort kannst du dich für ein kostenfreies Erstgespräch eintragen, um deine Optionen der Zusammenarbeit mit uns zu sondieren. Und dann kannst du mit uns in den Gestaltungsmodus kommen oder auch ohne uns. Wichtig ist es, durch Passivität passiert gar nichts. Dieses Wort in Gottes Ohr, ich schließe damit und setze für heute einen Schlusspunkt und wünsche dir eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal.